Wir wollen auf den berühmten Text von Weihnachten hören aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum in der Herberge war. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du jetzt die Verkündigung zu deinem Wort segnest. Gib mir die rechten Worte und richte unsere Herzen aus. Öffne sie für die Botschaft, die du uns heute zu sagen hast. Amen. Amen. Diese Geburt von Jesus, das ist ja die, ich glaube, das ist die bekannteste Geburt der ganzen Welt. Und es ist sicherlich auch die außergewöhnlichste Geburt. Es beginnt ja schon mit der Ankündigung dieser Geburt durch einen Engel. Aber vor der Geburt Jesu gab es noch andere außergewöhnliche Geburten. Zum Beispiel die vom Johannes. Ja, da haben wir ja heute im Krippenspiel gesehen, auch da schon mit der Ankündigung, außergewöhnlich. Aber wenn wir mal die Geschichte der außergewöhnlichen Geburten noch weiter verfolgen, dann beginnt diese Geschichte schon ganz am Anfang der Bibel. Also genau genommen sogar mit Adam. Keine Überraschung, alles wichtig in der Bibel, das fängt immer schon ganz am Anfang an und führt uns dann bis zum Höhepunkt. Also Adam, ne? Das war ja auch eine ganz außergewöhnliche Geburt, weil es war ja gar keine Geburt. Ja? Adam hatte keine Eltern, sondern wurde direkt von Gott geschaffen. Und er wurde von Gott geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Er sollte so leben in der Welt, wie Gott war. Und in dieser Verherrlichung Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott zusammen, sollte er seine Erfüllung finden. So war es gedacht. Aber ihr kennt ja die Geschichte: Adam und Eva, die beiden von Gott erschaffenen ersten Menschen, versagten darin. Sie sündigten, sie hatten einfach kein Vertrauen zu Gott, dass er es wirklich gut mit ihm meint. Sie wollten noch mehr oder dachten, da gibt es noch mehr. Sie sündigten. Und als Gott dann zu ihnen kam und mit ihnen sprach, kurz nachdem sie gesündigt hatten, kurz nachdem sie sozusagen von Gott getrennt wurden, ja, die Katastrophe ist passiert. Gott und Mensch waren getrennt, obwohl der Mensch doch nur mit Gott zur Erfüllung finden kann, gab Gott ihnen eine Verheißung. Und er sagte, es wird eines Tages ein Kind geboren werden. Der Same einer Frau. Er wird alles wieder in Ordnung bringen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, also zwischen dieser Schlange, der Teufel, ja, zwischen deinem Samen, also die, die dem Bösen folgen, dem Teufel folgen, und ihrem Samen, die, die zur Frau, zu Gott gehören. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also mit dieser Verheißung war klar, es wird nun ein Kampf da sein. Ein Kampf zwischen den Samen der Schlange, den Menschen, die dem Teufel nachfolgen, die dem Bösen folgen, und dem Samen der Frau, die Kinder der Verheißung. Und das wurde dann direkt deutlich, denn Adam und Eva bekamen zwei Kinder, Kain und Abel. Und Kain, der Ältere, fiel über Abel her, weil er neidisch war auf ihn. Seine enge Beziehung zu Gott, und tötete ihn. Und da wurde noch etwas deutlich. Nicht nur, dass es einen Kampf geben würde zwischen diesen beiden Linien, sondern dass die Linie der Verheißung, der Same der Frau, von Anfang an bedroht war. Ja, Abel war eindeutig der, der irgendwie diese Verbindung mit Gott hatte, ja, diese Linie der Verheißung, und er wurde getötet. Und da kam es zur zweiten außergewöhnlichen Geburt, denn Adam und Eva wurde ein dritter Sohn geschenkt. Sie nannten ihn Seth. Seth heißt Ersatz. Ein Ersatzsohn, ein Neuanfang. Und wir lesen dann in der Bibel, dass Seth anfing, Gott anzubeten, und er konnte dann seine Linie weiterführen. Und dennoch verfiel die ganze Menschheit irgendwann komplett der Sünde, komplett dem Bösen, komplett der Schlange, dem Drachen. Ja, wir lesen, dass in der Bibel kam die Sintflut wegen der ganzen Sünde in der Welt, dann der Turmbau zu Babel, die Menschen ballten sich zusammen, sie wollten es alleine schaffen, ohne Gott, wir brauchen dich nicht. Und Gott erwählte sich in dieser Zeit einen Mann, der hieß Abraham. Und Abraham, was machte er? Er versprach ihm einiges, unter anderem einen Sohn. Auch er sollte einen Sohn bekommen. Ja, es ist ja jetzt nichts Besonderes, ja, dass man einen Sohn bekommt, dass man Kinder bekommt. Aber damit allen Leuten deutlich wurde, dass das was Besonderes war, dass dieses Kind ein Kind der Verheißung war, bekam Abraham und seine Frau Sarah den Sohn nicht gleich. Sondern Gott hat sie noch warten lassen. Und zwar so lange, bis sie uralt waren. Älter als wir hier alle. Ja, als Sarah so alt war, dass sie so eine alte Oma war, dass sie gar keine Kinder mehr bekommen konnte. Und Abraham quasi schon fast aufgegeben hat, da bekamen sie ein Kind. Damit unmissverständlich klar ist, dieses Kind ist ein Kind der Gnade, ein Geschenk Gottes. Und dann wuchs dieses Kind heran, die waren alle glücklich, endlich ist dieser Sohn da. Und als er so ein Junge war von ein paar, ja schon ein Teenager, da sagt Gott, und jetzt gibst du mir diesen Sohn zurück. Jetzt opferst du diesen Sohn. Und warum? Gott wollte ihn, das wird dann deutlich, nicht wirklich töten. Er wollte nicht wirklich, dass Abraham seinen Sohn opfern muss, sondern er wollte den Glauben Abrahams prüfen. Und er wollte diesen Glauben reifen lassen. Und er wollte uns allen auch heute noch damit eine Lehre erteilen, damit wir Gottes Gnade in Ewigkeit erfahren müssen, können, muss tatsächlich ein Sohn sterben an unserer Stelle. Der Same der Frau muss den Samen der Schlange töten, wie wir es in der Verheißung, die Adam und Eva bekommen haben, gehört haben. Er muss ihn töten, damit der Fluch der Sünde gebrochen wird, damit wir aus unserer Verlorenheit gerettet werden. Aber was hat Gott gesagt? Der Same der Schlange wird dabei dem Samen der Frau in die Ferse stechen. Und jetzt wird deutlich, dieser Stich in die Ferse, dieser Biss der Schlange, der ist tödlich. Ja, der Biss der Schlange ist ein giftiger, todbringender Biss, weil das Schlangengift die Sünde ist. Aber damals war klar, Isaak soll weiterleben. Isaak soll weiterleben. Und diese Verheißungslinie sollte weitergehen. Und Isaak bekam dann auch eine Frau, aber seine Frau war auch unfruchtbar. Das heißt, sie konnte auch keine Kinder bekommen. Und Isaak bittet dann Gott, mach meine Frau Rebekka schwanger, schenk, dass sie ein Kind bekommen kann. Und Gott erhört dieses Gebet, aber sie bekommt nicht nur ein Kind, sondern sie bekommt gleich zwei Kinder. Sie hat Zwillinge im Bauch. Aber nur einer dieser zwei Kinder ist der Segensträger, der Verheißungsträger. Das hieß jetzt nicht, ihr kennt ja die beiden Kinder, oder? Ihr Kinder hier, wer waren die beiden Kinder? Esau und Jakob, genau. Und der eine, der Jakob, war der Verheißungsträger. Das hieß aber nicht, dass der Jakob besser war als der Esau. Ja, also im Punkto Sünde, Gott nicht vertrauen und so weiter, da haben die beiden sich nichts genommen. Jakob hat zwar die Verheißung Gottes empfangen, er wollte gerne das auch alles haben, aber er hat der Verheißung nicht geglaubt. Er sagte, ich will das haben, was du mir gibst, Gott, was du mir geben willst, aber ich werde es mir nach eigenen Kräften besorgen. Wenn es sein muss, auch durch Lug und Trug, ich werde mir schon irgendwie mein Recht verschaffen, mein Glück verschaffen. Und deshalb musste Gott Jakob sehr schmerzhafte Wege führen, bis dann irgendwann Jakob erkannt hat, worum es wirklich geht. Ich kann es doch nicht aus eigener Kraft. Ich bin abhängig von Gottes Segen. Gott schenkte diesem Jakob 12 Söhne. Die wurden zu den 12 Stammvätern. 2 ragten aus diesen 12 Söhnen besonders heraus. Wer waren die wohl? Welche besonderen Söhne? Welche haben besonders viel erlebt dann? Ja, Jakob ist ja der Papa, der hatte dann 12 Söhne und dann, welche waren da besonders? Juda und wer noch? Josef, genau. Also die ragten da besonders heraus, haben besondere Sachen auch mit Gott erlebt. Und dann wurde aber dem Juda gesagt, aus deiner Linie, aus deinen Nachkommen soll dieser Same der Frau, soll dieser Erlöser kommen. Doch zur Zeit der Richter, in der es geistlich mit dem Volk Israel steil bergab ging, da ging es auch mit der Linie Judas bergab, mit diesem Stamm, mit diesem Volk der Juden. Gott schickte immer wieder Warnungen. Ja? Er wollte sein Volk davon abhalten, dass sie immer mehr von Gott wegliefen, immer mehr sozusagen bergab gingen. Er legte ihnen Stolpersteine in den Weg, dass sie zur Besinnung kommen konnten. Und einer von diesen Stolpersteinen war zum Beispiel eine Hungersnot. Es gab nichts mehr zu essen. Die Leute sollten merken, wir brauchen ja Gott. Wir schaffen es ja doch nicht ohne Gott. Aber als diese Hungersnot kam, da hat sich ein Nachfahre von diesem Juda, hat sich ganz aus dem Staub gemacht. Er hat gesagt, nee, also mit so einem Gericht Gottes, da will ich nichts zu tun haben. Ich gehe einfach aus dem Land raus. Ich gehe dorthin, wo es noch was zu essen gibt. Ich hau ab. Und er hatte 2 Söhne und am Ende war es so, dass er, der hieß Elimelech, und seine beiden Söhne im Ausland, wo sie dann gelebt haben, gestorben sind. Zurück blieb nur noch seine Frau, die Naemi. Und die war natürlich fix und fertig mit der Welt, verbittert über Gott. Aber sie hat sich von Gott nicht ganz losgesagt. Auch nicht von Gottes Volk. Als sie dann irgendwann gehört hat, da wo ich herkomme, in Bethlehem, in meiner Heimat, da gibt es wieder was zu essen. Gott hat sich seinem Volk zugewandt, macht sie sich auf den Heimweg. Und bei ihr ist ihre sehr anhängliche Schwiegertochter. Und wie hieß die noch gleich mal? Ruth, genau. Und Ruth, die hat wieder besseres Wissen, trotz aller Unsicherheit und Gefahr, ihre eigene Heimat verlassen, um ihrer Schwiegermutter beizustehen. Und diese Ruth, die ist fleißig und gottesfürchtig und durch einen außergewöhnlichen Zufall lernt sie auf dem Feld bei der Arbeit Boas kennen. Und der Zufall ist deshalb so außergewöhnlich groß, weil Boas einer der Männer ist, die eigentlich verwandt waren mit Naemi und deshalb sich auch ein bisschen um ihre Familie kümmern mussten. Gott führt die beiden dann zusammen und ihr kennt ja die Geschichte, in diesem Buch Ruth ist dann die Zuspitzung, dass die beiden ein Kind bekommen. Da, wo schon eigentlich fast alles vorbei war, eigentlich waren alle schon tot, da kommt es doch noch dazu, dass ein Kind geboren wird, nämlich Obed. Obed ist der Vater Isais, Isai ist der Vater von David. Und es wird dann gesagt, nicht der Boas ist der Löser, sondern eigentlich ist Obed der Löser. Obed ist der, der die Naemi und die Ruth im Alter versorgen würde. Der ihren Stammbaum sichern würde, dass die Linie weitergeht, die Linie der Verheißung. Das Kind selbst wird sozusagen zu einem Zeichen von Gottes Gnade über sein Volk. Aber nicht nur zu seinem Volk Israel, sondern eben auch zu uns allen. Das macht dieser Name deutlich. Obed heißt ja übersetzt, jetzt wird es richtig schwer. Was heißt Obed nochmal übersetzt? Diener. Diener, Knecht, Sklave, ja? Ein Diener. Obed hieß Diener und Obed war sozusagen der Großvater von David und David war der Urgroßvater von Jesus und Jesus hat Folgendes gesagt: Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also Obed hat nicht nur die Linie weitergeführt, sondern hat mit seinem Namen deutlich gemacht, ich weise euch auf Jesus. Und gleich nach dieser wunderbaren Geburtsgeschichte von Obed, dann lesen wir von der nächsten, nämlich von Samuel. Samuel ist auch ein Kind des Gebets und damit auch ein Geschenk Gottes. Seine Mutter Hannah, die war auch unfruchtbar. Und dennoch hat sie, als sie zu Gott gebetet hat, ein Kind bekommen, eben Samuel. Und Samuel gehört gar nicht zu dieser Linie, zu dieser Verheißungslinie, aber er hat damit zu tun, denn er spielt im Leben vom David, vom König David, eine große Rolle. Samuel ist sowas gewesen wie der Vorläufer von David, also so ein bisschen sowas wie der Johannes, der Täufer, für Jesus. Er weist uns auf David, auf die Notwendigkeit eines guten Königs, eines Königs nach Gottes Willen hin, und so weist uns Samuel eben auch auf Jesus hin. Und dann wird David geboren, aber von ihm erfahren wir gar nicht, wie er geboren wurde. Irgendwie im Zusammenhang wird deutlich, der kam schon aus Bethlehem, wurde in Bethlehem geboren. Aber David selbst hatte viele Söhne und damit auch viele Probleme. Und dennoch hat Gott ihm eine Verheißung gegeben bezüglich seiner Söhne oder vielleicht bezüglich eines Sohns. Er sagte ihm, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Und wisst ihr, wer dieser besondere Sohn von David war, der dann wirklich ein Haus gebaut hat für Gott? Salomo. Und wisst ihr, was das Besondere an Salomo war? Salomo war der Sohn von David und der Bathseba. Das hieß, gerade der Sohn aus der Ehe Davids, hat er noch viele mehr, also hatte viele Frauen, noch viele andere Frauen, gerade der Sohn aus der Ehe, die durch die größte Sünde und durch das größte Versagen entstanden ist, gerade durch diesen Sohn sollte die Segenslinie weitergeführt werden. Warum? Warum hat Gott nicht einen anderen Sohn genommen? Ohne diese Vorbelastung, mit dieser Mutter, mit diese ganze große Sünde, die da stattgefunden hat. Gott wollte wiederum seine Gnade zeigen. Am Ende wird Gott seinen Plan nicht nur trotz der Sünde des Menschen irgendwie durchführen, obwohl der Mensch immer wieder versucht, den Plan zunichte zu machen oder Teufel auch, sondern Gott wird seinen Plan so vollenden, dass er den Menschen aus Sünde rettet. Und er wird es tun, indem er eben aus der schlimmsten Sünde des Menschen das größte Heil erwirkt. Aus der Kreuzigung des Sohnes Gottes Vergebung und ewiges Leben, ja. Kindschaft, Gottes Kindschaft für uns. Also Salomo war ein Kind aus einer mehr als fragwürdigen Beziehung, aber er wurde durch Gottes Gnade tatsächlich zu einem weisen und guten König. Ja, bis dann der Ruhm und das Geld und die Frauen ihm zu Kopf gestiegen sind und es wieder bergab ging. Nicht nur für ihn persönlich, sondern er hat eigentlich seine ganze Nachkommenschaft, diese Königslinie, mit hineingerissen in den Untergang. Die Hoffnung war da, David, dann kommt Salomo, jetzt dachten alle vielleicht schon, kommt jetzt der Same, jetzt kann es ja nur noch besser werden, kommt endlich der, der uns wieder ganz retten wird, und es ging bergab. Die meisten Könige nach Salomo waren mehr schlecht als recht, und einer dieser schlechten Könige hieß Ahas. Er war so schlecht, dass Gott ihm verhieß, dass auch Juda in die Gefangenschaft muss. Das Nordreich Israel war schon in der Gefangenschaft. Jetzt musste auch das Südreich in die Gefangenschaft. Und der herrliche Stammbaum Davids, ja, diese Könige, die so lange Könige sein durften, dieser Baum, der sich immer mehr entwickelt hatte, aus dem irgendwann der verheißene Messias kommen sollte, dieser Stamm, dieser Baum wurde abgehauen. Dort ist die Rede von dem Stumpf, von einem Baumstumpf. Wieder schien alles vorbei zu sein. Doch Jesaja gibt gerade diesem bösen König Ahas, dem gesagt wird, hier ist jetzt bald Tabula Rasa, alles Schluss, diesem König gibt er eine Verheißung, die da lautet: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel heißt übersetzt Gott mit uns. Und die Rede ist natürlich von Jesus. Die außergewöhnlichste Geburt, von der uns die Bibel berichtet, die schon hunderte Jahre vorher angekündigt wurde. Bis dahin, dass gesagt wurde, er wird von einer Jungfrau geboren sein. Also ohne einen menschlichen Vater. Alle außergewöhnlichen Geburten führen uns schließlich dorthin. Ja, sie bereiten uns darauf vor. Ich glaube, damit wir überhaupt fassen können, was da passiert ist in Bethlehem, damit wir es schätzen können. Ein halbes Jahr vorher wurde Johannes der Täufer geboren. Ihr habt heute ein bisschen was von den Begleitumständen mitbekommen. Die waren auch höchst erstaunlich. Ja? Seine Eltern waren schon so alt, die waren gottesfürchtig, die haben keine Kinder bekommen können. Das erinnert jeden Bibelleser sofort an Abraham und Sarah. Ja? Das erinnert uns ans Alte Testament. Es ist also so, als ob Gott uns durch den Johannes nehmen will, unseren Blick erstmal zurückrichten will und zeigen will, schaut mal, jetzt geht diese Geschichte der besonderen Geburten, die Geschichte des Samens der Frau geht weiter und wird jetzt zu ihrem Ziel kommen, zu ihrem Höhepunkt. Der Höhepunkt kommt in Christus. Und wenn er kommt, dann wird er wirklich den Kopf der Schlange zertreten. Viele Menschen bezweifeln das ja. Viele Menschen bezweifeln die Inkarnation. Zacharias und Leser und ihr daneben, schafft ihr es noch? Ich bin gleich fertig, ja? Viele Menschen bezweifeln die Inkarnation, das heißt, sie bezweifeln, dass Gott Mensch wurde. Wisst ihr, das Biologische, dass da ein Kind ohne einen leiblichen, menschlichen Vater zur Welt kommt, das, was für die meisten schon ein Wunder schlechthin ist, das war gar nicht das große Wunder. Das große Wunder war, dass Gottes Sohn bereit war, wirklich Mensch zu werden, Fleisch und Blut anzunehmen, einer von uns zu werden. Das war das große Wunder und das wird natürlich bezweifelt. Die jungfräuliche Empfängnis und all solche Sachen. Wie kann das sein? Das gibt's doch gar nicht in unserer Welt. Das kann doch gar nicht sein. Das haut doch gar nicht hin mit der Natur, mit der Welt, wie wir sie kennen. Nun, es ist wirklich eins der größten Wunder. Was wir heute feiern, dass Jesus Mensch geworden ist, ist eins der größten Wunder der Bibel. Aber Gott hat uns im Alten Testament auf dieses Wunder vorbereitet, damit wir es fassen können, damit wir nicht sagen, sowas hat es ja noch nie gegeben, sowas kann es nicht geben, das kann nicht sein. Nein, Gott hat uns vorbereitet, damit wir es fassen können. Ja, Adam, der konnte gar nicht geboren werden, er wurde direkt von Gott geschaffen und er bekam den Lebensodem von Gott eingehaucht. Geht das noch zu steigern? Ja, das geht zu steigern, indem ein Kind durch den Heiligen Geist überhaupt erst gezeugt wird. Und dann kommt Seth, der Ersatz für den Sohn, der schon gestorben war. Eine neue Hoffnung im Kampf, der schon verloren schien. Und dann kommt Isaak. Seine Geburt war unmöglich. Und er wurde dennoch geboren. Der verheißene Sohn, der dann fast später sein Leben gab. Und Jesus, der Sohn Gottes, der auch durch ein Wunder gezeugt wurde und der tatsächlich sein Leben für uns gab, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Und dann kommt Jakob, auch ein Kind einer unfruchtbaren Frau, ein Gnadenkind, der dann aber aus eigener Kraft versuchte, die Verheißung zu erlangen. Aber Jesus, der seine ganze göttliche Kraft ablegte, der es nicht wie ein Raub festhielt, um dann die Verheißung zu erfüllen, um uns in die ewige Gemeinschaft mit Gott zu führen. Und dann kommt Obed. Auch wieder ein Kind einer unfruchtbaren Frau, ein Zeichen, ja, ein Zeichen der Gnade Gottes mit dem Namen Diener. Und Jesus ist in Person die Gnade Gottes, die Liebe, die Freundlichkeit. Und er wurde zum Diener für uns. Und dann kommt Samuel, das erbetene Kind, das vierte Kind einer unfruchtbaren Frau nach Isaak, Jakob und Obed. Und am Ende kommt Salomo. das Kind aus einer von Sünden überschatteten Beziehung, welches dennoch überreich gesegnet zum größten und reichsten und weisesten König wurde, so dass er sogar Gott ein Haus baute, den Tempel baute und doch in Götzendienst endete und seine ganze Nachkommenschaft mit hineinriss. All das Gute, was er erbaut hatte, wieder eingerissen hat. Und dann kommt Jesus, der zu den Juden sagte, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen auferbauen. Er sprach aber von dem Tempel seines Leibes. Wisst ihr, liebe Geschwister, es gibt darüber hinaus noch andere besondere Geburten. Ja, ihr könnt heute Nachmittag kommen und sagen, ihr habt die und die und die Geburt, die hast du ja noch vergessen. Zum Beispiel die von Simson. Ja? Aber diese 7 Geburten, die ich euch jetzt kurz erzählt habe, sind 7-mal Leben trotz ungünstiger Vorbedingungen. Ja, fehlender Eltern, Tod, Unfruchtbarkeit, Sünde und Fluch. 7 besondere Geburten, 7 besondere Geschichten, 7 Verheißungen. Und alle weisen uns auf den, der das alles erfüllen sollte. Der uns Leben und Vergebung und Segen bringt und uns zu Kindern Gottes macht. Und das ist Immanuel, Gott mit uns. Lasst uns zusammen die Hände falten und beten. Himmlischer Vater, ganz am Anfang, direkt nachdem der Mensch sich von dir abgewandt hat, hast du ihn verheißen, einen Samen zu schicken, ein Kind zu schicken, was alles wieder in Ordnung bringt. Und Herr Jesus, du bist dieses Kind. Du bist in diese Welt gekommen, um alles in Ordnung zu bringen. Wir danken dir dafür, dass du am Kreuz wirklich den Kopf der Schlange zertreten hast, obwohl du genau wusstest, dass der Biss der Schlange tödlich ist, dass du dein Leben dafür geben musst. Wir danken dir dafür, Herr. Aber wie sollen wir das fassen, dass das wirklich wahr ist, dass es wirklich so geschehen ist, dass Gott Mensch geworden ist? Wir wollen es gerne glauben. Und wir bitten dich, schenke, dass wir es nicht nur irgendwie hinnehmen, versuchen zu akzeptieren, sondern wir bitten dich heute Abend, mach in unseren Herzen Raum für die Botschaft von Weihnachten. Dass wir dich anbeten, nicht nur mit unseren Lippen, sondern von ganzem Herzen. Amen.